Wir beten noch zum Anfang. Ja, Vater im Himmel. Wie wir es gesungen haben, ist es wirklich ein Wunder. Immer wieder aufs Neue, wenn dein Wort, dein Geist Raum gewinnen in unseren Herzen. Uns verändern, uns bewegen hin zu dir. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es kommt nicht von allein. Und so stehen wir auch dem heutigen Morgen vor dir. Bittet, flieht Herr, red du durch dein Wort, durch deinen Geist, zu uns, in unsere Herzen. Dass wir dich sehen, in deiner Herrlichkeit. Und dass wir umgestaltet werden, mehr und mehr ins Bild von deinem geliebten Sohn, von unserem Retter und unserem Herr Jesus Christus. Amen. Ein altes Sprichwort lehrt, vergeben ist göttlich, vergelten ist menschlich. Man kann es auch umgekehrt sagen, vielleicht liegt uns das näher. Vergelten ist menschlich, vergeben ist göttlich. Und wie wahr ist das? Und dieses Sprichwort unterstreicht einmal mehr, was wir bereits des Öfteren festgehalten haben, dass das Reich Gottes in seiner Beschaffenheit und diejenigen, die dazugehören, einfach völlig anders sind. Es hat nichts mit dem zu tun, wie unsere Welt grundlegend funktioniert. Und das soll sich auch zeigen. Das soll offenbar werden, diese Andersartigkeit. Und wir haben heute den vierten und letzten Teil der Serie Sanftmut, das Öl im Getriebe zwischenmenschlicher Beziehungen. Und hier ist Vergebung absolut grundlegend. Absolut grundlegend. Und wir haben in den vorhergehenden Predigten uns mit Vorbildern der Sanftmut beschäftigt, mit Voraussetzungen der Sanftmut. Und heute geht es um den dritten und letzten Aspekt, das Verhalten der Sanftmut oder was sie bewirkt. Was sind Werke der Sanftmut, wie sie die Bibel beschreibt, oder Früchte der Sanftmut? Kurz nochmal die Voraussetzungen. Letztes Mal haben wir festgehalten, dass Schüler der Sanftmut, denn Sanftmut will gelernt sein. Es ist nicht angeboren. Es kommt nicht einfach natürlich. Deshalb müssen wir uns üben in diesen Dingen. Und als Schüler der Sanftmut zeichnen wir uns aus dadurch, dass wir belehrbar sind. Dass wir überhaupt lernen wollen. Und dass wir uns etwas sagen lassen. Dass wir uns korrigieren lassen. Ein weiteres Schlüsselelement ist, dass ein Schüler der Sanftmut eine biblische Selbsterkenntnis, ein biblisches Selbstbild haben muss. Nicht zerstört und verzerrt durch unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche, sondern übereinstimmend mit dem, was Gottes Wort lehrt. Und dann zeichnen sich Schüler der Sanftmut auch aus durch Bescheidenheit, dass sie maßvoll sind. Und das gründet vor allem in einem Vers, der gut tut, immer wieder gelesen zu werden, an den wir uns immer wieder erinnern müssen. 1. Korinther 4,7, wo Paulus den Korinthern schreibt, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Sag mir eine einzige Sache, eine, die du nicht bekommen hast. Es gibt nichts. Intelligenz, Kraft, Gesundheit, Weisheit, Schönheit, was auch immer. Es sind Geschenke Gottes. Die Frage stellt sich ja, wie gehen wir damit um? Aber es ist ein Geschenk. Und deshalb sollen wir dankbar sein und nicht zu hoch von uns denken. Wenn Gott uns reich beschenkt hat, dann gilt viel eher, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Die letzte Voraussetzung, und hier gehen Voraussetzung und Verhalten langsam ineinander über, ist, dass Schüler der Sanftmut sich auszeichnen durch Dienstbereitschaft. Und Dienst ist von seiner Natur her immer auf den anderen ausgerichtet. Gott gibt Gaben, alle Gaben, nicht zur Selbstauferbauung, wie es manchmal fälschlicherweise gelehrt wird, sondern er gibt Gaben, damit wir dem Nächsten dienen können, damit seine Gemeinde dadurch gebaut wird. Und sanftmütige Menschen zeichnen sich durch eine Dienstbereitschaft aus. Und Diener wiederum zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissen, dass sie einen Herrn über sich haben. Es gibt keinen Diener ohne Herrn. Die beiden gehören zusammen. Das eine ohne das andere geht nicht. Und es ist der Herr, der dem Diener Aufträge erteilt. Seinen Dienst in Ausmaß, Rahmen und Zielrichtung bestimmt. Und es ist die Aufgabe und Verantwortung des Dieners, den übertragenen Dienst treu und sorgfältig wahrzunehmen im Interesse des Herrn, der ihm diesen Dienst gegeben hat. Und einer dieser absolut zentralen Dienste, die Gott uns gegeben hat, den finden wir in 2. Korinther 5, 18 bis 20. 2. Korinther 5, 18 bis 20. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Er hat es in uns hineingepflanzt. So sind wir nun, weil Gott das getan hat. Wir sind es. Was? Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und Versöhnung ist mit einer der Früchte der Langmut und Sanftmut Gottes. Dass er uns überhaupt so lange erträgt, bis wir gerettet werden durch seine Gnade, ist ein Ausdruck seiner Langmut und Sanftmut. Und er rettet uns und versöhnt uns mit ihm, damit wir diesen Dienst der Versöhnung wahrnehmen. Und im Hinblick darauf müssen wir uns fragen, wie können wir als Versöhnte unversöhnt miteinander leben? Wie können wir es tolerieren? Oder wie können wir es manchmal einfach ignorieren, dass Dinge nicht bereinigt sind? Ohne dass wir einen Versuch unternehmen, ohne dass uns das überhaupt interessiert. Wo Versöhnung geschieht, da werden Wunden heil. Da werden Beziehungen heil. Doch wo es nicht geschieht, leiden nicht nur Beziehungen, sondern auch unser Zeugnis. Denn eine Christenheit, die den Dienst der Versöhnung erhalten hat, selbst aber unversöhnt lebt, ist ein unglaubwürdiges Zeugnis für diesen Gott, der uns errettet hat und mit sich selbst versöhnt hat. Und es steht viel mehr auf dem Spiel als dein und mein persönliches Wohlbefinden. Viel mehr. Um diesen Auftrag, diesen uns von Gott übertragenen, diesen eingepflanzten Dienst der Versöhnung wahrnehmen zu können. Die Bergpredigt nennt das, dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt. Damit das geschieht, bedarf es des Wirkens der Frucht der Sanftmut. Jakobus 3,13 formuliert es so: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Diese Dinge können nicht verborgen bleiben. Zeigen Werke der Sanftmut, das ist sichtbar, das merkt man, das kriegt man mit. Und wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, was für eine Botschaft wir empfangen haben. Und eine Botschaft kriegt man, damit man sie weitergibt. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir haben eine Botschaft für eine zerstrittene, ich-verliebte, oft von Neid und Bitterkeit geprägte Welt. Aber es ist eine Botschaft, die auch geliebt werden will. Die eben sich an Vorbildern orientiert, die Voraussetzungen kennt, damit aber dein und mein Verhalten sich ganz praktisch ändert, damit diese Werke der Sanftmut, wie Jakobus sie nennt, diese Früchte gedeihen können. Und wisst ihr, es ist wirklich bezeichnend, dass der Begriff Sanftmut meistens, fast ausschließlich im Kontext von zwischenmenschlichen Beziehungen auftaucht. Wirklich, fast ausschließlich. Und deshalb wollen wir abschließend anhand von drei Bibelstellen einen Verhaltenskodex für den zwischenmenschlichen Umgang ableiten. Drei Bibelstellen, die das so klar herauskristallisieren. Die erste, Epheser 4, 1 bis 3. Epheser 4, 1 bis 3. Dort schreibt Paulus, ich ermahne euch nun. Diese Ermahnung folgt, nachdem er drei Kapitel aufzeigt, was für eine Errettung Gott gewirkt hat. Was er alles getan hat. Zuerst lenkt er den Blick auf Gott und sein Wirken und sagt, in Anbetracht dessen, nun, was? Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend, in Liebe, euch befleißigend des Geistes, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Einander ertragen. Das müssen wir ja eigentlich nur, wenn es nicht so toll läuft. Sonst müssen wir einander nicht ertragen, weil dann kommen wir ja blendend miteinander aus. Die zweite Bibelstelle geht auch darauf ein. Und wir müssen einander ertragen. Wir müssen mit Lernen, mit Dingen, mit Unterschieden auf eine richtige Art und Weise umzugehen, damit die Einheit des Geistes bewahrt bleibt. Nicht produziert wird, bewahrt. Und das ist von elementarer Wichtigkeit. Denn Einheit, und man schreit ja überall nach Einheit, auch in der Christenheit macht sich das immer mehr breit, dieser Schrei nach Einheit. Aber oft ist es ein Verlangen nach einer Einheit, die keine biblische ist. Denn Einheit im biblischen Sinne ist kein menschliches Produkt, sondern es ist eine göttliche Tatsache. Es geht nicht darum, dass wir diese Einheit im Geist herstellen. Sie ist da, da wo wir dem Geist Raum geben. Es geht darum, sie zu bewahren. Es ist etwas, was Gott gibt, was er wirkt. Wir können es zerstören, aber wir sind aufgefordert, das, was Gott gegeben hat, zu bewahren. Durch Sanftmut. Und auch diese Sanftmut ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen. Das ist nicht einfach nur eine Gemütsregung. Es ist nicht irgendwie ein Zustand, den wir irgendwie herbeiführen. Jemand hat es so definiert, wenn das Neue Testament zur Sanftmut auffordert, so meint es dabei keine vom menschlichen Willen eingeübte Verhaltensweise. Es ist nicht einfach etwas Antrainiertes. Nein, sie ist keine Auswirkung des menschlichen Temperaments, so wie wir einfach gestrickt sind, sondern Sanftmut zeigt sich da, wo Menschen mit Christus verbunden sind und deshalb durch seinen Geist auch in ihrem Verhalten immer mehr seinem Bild gleichgestaltet werden. Es ist göttliches Wirken, welches Einheit gibt und auch uns zurüstet, damit wir in Sanftmut einander ertragend diese Einheit nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Brüche gehen lassen. Aber wir kommen noch darauf, wie sich diese Einheit praktisch auswirkt. Aber wir können festhalten, dass da, wo der Geist wirkt, der diese Einheit gibt, sprich da, wo er Raum gewinnt, da, wo er über dein und mein Leben bestimmen kann, da herrscht Einheit. Einheit als eine Frucht des Geistes Gottes, der was bewirkt? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Da, wo der Geist wirkt, ist Einheit die natürliche Folge. Es geht gar nicht anders. Wo aber das Fleisch zum Zuge kommt, da finden wir sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken. Und jetzt passt mal auf, jetzt kommt eine ganze Liste, die beschreibt, wie zwischenmenschliche Beziehungen leiden. Nämlich Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid. Das beschreibt alles Sand im Getriebe zwischenmenschlicher Beziehungen. Das ist, wenn unser Fleisch zum Zuge kommt. Dann muss Einheit in die Brüche gehen. Eine Einheit, die Gott geschenkt und gewirkt hat durch seinen Geist. Jakobus, wir haben einleitend schon einen Vers gelesen. Wir lesen den Abschnitt noch. Hält diesbezüglich sehr treffend fest in Jakobus 3, 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Das haben wir gelesen. Er zeige es aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt. Das Problem ist immer das Herz. Hier ist die Wurzel. Das andere sind nur Auswüchse. Das sind Früchte dessen, was in unseren Herzen wirklich passiert. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Ach, wie viele Leute sind in den geistlichen Krieg gezogen und haben sich dabei noch selber auf die Schultern geklopft, einen absoluten Trümmerhaufen hinterlassen und dachten, sie hätten das Werk Gottes getan. Rühmt euch nicht. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid, Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde. Kann man auch mit Sanftmut übersetzen, ist dasselbe Wort. Folgsam, lässt sich was sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Das ist eine der Seligpreisungen, die nicht weit unten folgen, Kapitel 5, Vers 9, glückselig, die Friedensstifter. Friedensstifter. Ihr merkt, wie all diese Seligpreisungen zusammengehören, ineinander verschachtelt sind und aufeinander aufbauend sind. Und wir finden das, was Jesus hier so prägend, so richtungsweisend lehrt in der Bergpredigt, überall, verständlicherweise, in den Lehrbriefen unterschiedlich wieder aufgefasst und angewandt auf ganz praktische Situationen. Aber was heißt das nun, diese Einheit? Was heißt es ganz praktisch? Heißt das jetzt, dass wir immer einer Meinung sein werden? Das wäre schön. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Und wir müssen uns davor hüten zu denken, ich bin vom Geist geleitet und alle anderen, die nicht meine Meinung teilen, hätten Unrecht. Das ist keine besonders geistliche Einstellung und wird garantiert zu viel Zerwürfnis führen. Aber was bedeutet es? Wie sieht es praktisch aus? Wisst ihr, ihr und ich auch, wir leben gemäß unseren Überzeugungen, richtig? Gemäß Dingen, die wir für wahr, gut und richtig halten, Dinge, die wir glauben. Das verändert sich zugegebenermaßen, hoffentlich in die richtige Richtung, so wie wir reifer werden, aber jeder kann nur gemäß seiner Überzeugung leben. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass, wenn wir Leute treffen, die eine andere Überzeugung haben, dass wir einen geistlichen Umgang miteinander pflegen, obwohl wir gewisse Dinge vielleicht anders sehen, anders gewichten. Und meine lieben Freunde, es gibt gute Männer Gottes und gute Frauen Gottes, die in gewissen Fragen eine andere Sicht haben. Und sie sind trotzdem gute Männer Gottes und gute Frauen Gottes. Erwarten wir denn allen Ernstes, dass alle das so sehen, wie ich das sehe? Manchmal bin ich mir mit mir selber nicht einig, wie ich eine gewisse Sache sehe. Das wäre ziemlich schwierig. Es ist nicht alles so einfach und säuberlich einzuordnen. Und selbst wenn andere Überzeugungen da sind, gilt es, einen brüderlichen Umgang zu pflegen. Polemik. Schläge unter die Gürtellinie, verbale Entgleisungen, persönliche Angriffe, emotionale Wutausbrüche, egal wer Recht hat, sind fehl am Platz. Sie sind fehl am Platz. Wir werden das noch ganz klar und deutlich sehen in der letzten Bibelstelle, die das Paradebeispiel ist für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können und sollen. Und ja, es kann manchmal dazu führen, dass wir aufgrund unterschiedlicher Überzeugungen in Glaubensfragen getrennte Wege gehen. Aber auch das können wir auf brüderliche Art und Weise tun. Es gibt genug Streit, mehr als genug Zerwürfnis unter den Evangelikalen. Und gestehen wir einander zu, dass wir alle in einem Reifeprozess sind, dass keiner von unserem Ziel angekommen ist und lernen auch mit unterschiedlichen Auffassungen einen brüderlichen Umgang miteinander. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und wir müssen uns dabei immer wieder vor Augen führen, jeder steht und fällt seinem Herrn. Und wir haben alle einen Herrn. Und wir werden uns allemal vor ihm verantworten müssen. Dann wird entschieden. Ist so wichtig, dass wir auch mit diesen Dingen lernen, richtig umzugehen. Einander ertragen. Erinnert euch an Paulus in Philipper 1. Er sitzt im Knast. Und es gibt Leute, die nutzen das schamlos aus. Die treten ihn noch richtig in den Dreck. Und was sagt Paulus? Solange das Evangelium verkündigt wird, ich freue mich. Das ist bewundernswert. Das bedeutet nicht, dass wir alles auf den kleinsten Nenner eindampfen. Aber wir müssen den Leuten zugestehen, dass sie manchmal ihre eigenen Wege gehen, ohne schlecht über sie zu reden, ohne ihnen Steine in den Garten zu werfen. Einander ertragen. Die Einheit des Geistes bewahren. Die zweite Stelle, Kolosser 3, 12 bis 13. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend. Irgendwie schon mal gehört, glaube ich. Einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie hat Christus dir vergeben? Hast du es verdient? Hast du dich besonders ausgezeichnet, dass Jesus sagt, naja, dir vergebe ich, du hast es verdient. Ich glaube nicht. Das Maß, die Motivation, warum wir vergeben sollen, ist nicht die Nettigkeit des anderen, sondern weil Christus uns vergeben hat, weil er uns versöhnt hat und weil er uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und ihr merkt, es geht auch hier wieder um ein Einanderertragen. Wieder tauchen diese üblichen Verdächtigen auf, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, gegenseitig vergebend. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was so Not tut, damit wir miteinander leben können, denn wir sind alle Sünder. Unsere Sünden sind uns vergeben, aber wir sündigen jeden Tag noch an Gott und aneinander. Und wir müssen, um des Zeugnisses willen, einen vernünftigen Umgang finden mit diesen Dingen. Und es heißt hier, zieht nun an. Wenn du morgens aufstehst, entscheidest du, was du anziehst, richtig? Das gilt jetzt aber nicht nur für unser Äußeres, sondern hier geht es vor allem um die Herzensgarderobe. Womit kleide ich mein Herz ein? Jeden Tag. Jeden Tag. Gehe ich zur Garderobe des Fleisches oder die Garderobe des Geistes? Alles, was hier steht, ist dasselbe, was wir lesen als Frucht des Geistes. Und es heißt, zieht an. Es ist deine Entscheidung und damit auch deine Verantwortung, was du anziehst. Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend. Und unser Äußeres sagt viel, wer wir sind. Und nur nebenbei bemerkt, wenn unsere Herzensgarderobe stimmt, dann wird auch unsere äußere Erscheinungen passend sein. Das, was drin ist, lehrt die Bibel, kommt raus. Und somit ist es viel wichtiger, darauf abzuzielen, das Herz auf Gott auszurichten, als dass wir uns äußerlich irgendwelche Dinge antrainieren, um einen Schein zu wahren, der eben genau das ist, ein Schein. Nicht die Realität, sondern ein Schein. Es geht ums Herz und wie wir es in dem Zitat gelesen haben, es ist nicht Sanftmut im Umgang miteinander, es ist nicht vom menschlichen Willen eingeübte Verhaltensweise. Entweder ist es echt und kommt von Herzen, weil Gott uns gedemütigt hat, weil wir wissen, dass wir alle, wie wir letztes Mal gehört haben, nur geknickte Rohre und glimmende Dochte sind aus der Perspektive Gottes, weil wir unsere Armut im Geist erkannt haben, weil wir wissen, wie viel Gott uns vergeben hat und wer sind wir, dass wir anderen nicht vergeben wollen. Und oft ist es nicht so, wie wir behaupten, ich kann ihm nicht vergeben. Ich will ihm nicht vergeben. Ich will nicht. Du hast es nicht verdient. Das lasse ich mir von dir nicht bieten. Beide Stellen, Epheser und Kolosser, lenken unseren Blick auf die Person Gottes, den Geist Gottes und den Sohn Gottes. Der Geist, der Einheit wirken will. Der Sohn Gottes, der uns als strahlendes Beispiel vorangeht, als Vorbild für Vergebung. Und ihr wisst, Vorbilder zu haben, ist eine gute Sache. Sie zu bewundern, liegt nahe. Aber es ist ein ganz anderes Paar Schuhe, oder es ist ein Paar Schuhe, sie zu bewundern, aber es ist ein anderes, ihnen nachzueifern. Zu tun, wie sie tun. Und wenn wir das wollen, und dazu sind wir aufgefordert, dann riecht es ziemlich schnell nach Arbeit. Nach harter Arbeit. Es ist die Rede von einem würdigen Wandel, von Ertragen, sich befleißigen. Und ja, harte Arbeit und bewusster Einsatz ist nötig, damit harte Herzen endlich weich werden. Damit sie endlich weich werden im Umgang mit den Nächsten und dass wir Sanftmut lernen. Diese harten Herzen müssen weich werden. Durch Sanftmut, durch die Betrachtung unseres Herrn, der selbst sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und in diesen Passagen geht es um Versöhnung, um einander ertragen, um Einheit, um Frieden zu suchen. Und Hebräer 12 bringt das sehr gut auf den Punkt. Hebräer 12, 14 bis 15. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Bemühen mit ganzer Kraft Frieden, Versöhnung, Vergebung mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Es wird nicht passieren. Die Sicht Gottes wird getrübt. Und wir sehen uns und unsere Wunden, unser Verletztsein und wir lecken sie und wir hauen vielleicht noch Salz drauf, damit wir umso mehr Grund haben, uns zu rächen, uns zurückzuziehen, zu ignorieren oder was immer wir dann tun. Wir sehen den Herrn nicht mehr. Achtet darauf, heißt es weiter im Hebräerbrief, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Denn getrennt von Gottes Gnade sind wir alle unfähig, so zu leben. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ehen, Familien, ganze Gemeinden können durch Unversöhnlichkeit in arge, arge Mitleidenschaft gezogen werden. Und wisst ihr, oft geht es nicht um eine Schuldzuweisung, du bist schuld oder du bist schuld, sondern um einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat, und ein Tragen im Bewusstsein unserer Schwachheit und unserer Sündhaftigkeit. Nicht, dass wir Sünde kleinreden, aber wir müssen unsere eigene Schwachheit erkennen, unsere Armut im Geist, wie es die Bergpredigt formuliert. Und lasst uns kurz abschließend noch das Paradebeispiel durchgehen aus 2. Timotheus 2, 22, 26. Hier haben wir alles schön aufgelistet in der richtigen Reihenfolge, wie wir miteinander umgehen können. 2. Timotheus 2, 22 bis 26. Die Verse 22 und 23 beschreiben meine Beziehung zu Gott, weil da beginnt die ganze Geschichte. Meine Beziehung zu Gott. Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Die törichten und ungereimten Streitfragen aber weise ab, da du weißt, dass sie nur Streitigkeiten erzeugen. Es beginnt also bei mir. Es beginnt bei mir. Ich soll nach gewissen Dingen streben und andere fliehen. Und es ist interessant, hier ist Gerechtigkeit, Frieden und reines Herz drin. Alles Dinge, die wir wieder finden in der Bergpredigt. Glückseligpreisungen, die hier ausgesprochen werden. Vers 6, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern. Vers 8, glückselig, die reinen Herzen sind. Vers 9, glückselig, die Friedensstifter. Seht ihr die Parallele? Das, was Jesus gelehrt hat, durchzieht den ganzen Rest verständlicherweise des Neuen Testaments und der Lehrbriefe. Zuallererst geht es um meine Beziehung zu Gott, die geordnet sein muss. Dann in einem zweiten Schritt die Beziehung zum Nächsten. Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, sanftmütig, alle. Wisst ihr, welches griechische Wort hier steht? Es ist Pas. Wisst ihr, was es bedeutet? Alle. Einfach, das war griechisch für Anfänger, aber es bedeutet einfach alle. Man muss kein Gelehrter sein. Alle. Gegen alle sollen wir milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Solche, die dir auf den Geist gehen, die dir entgegenwirken, mit denen es nicht gut Kirschen essen ist, wie immer du das formulieren möchtest. Gerade da ist doch Sanftmut notwendig. Gerade da. Aber gerade da widerstrebt es uns oft so, mit ihnen umzugehen, oder? Am liebsten würden wir was ganz anderes machen. Und deshalb müssen wir Christus vor Augen haben. Und der letzte Aspekt, der erste ist meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zum Nächsten. Und am Schluss müssen wir uns einfach eingestehen und erkennen und darauf vertrauen, dass Gott der Einzige ist, der uns beziehungsfähig machen kann. Wir sollen bei uns anfangen, einen richtigen Umgang pflegen mit dem Nächsten, aber uns dann auch völlig darüber im Klaren sein, dass nur einer Gutes gibt, und das ist Gott. Wir lesen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Gott gewirkte Buße. Wir haben das ausführlich miteinander angeschaut. Gott muss das Herz überführen. Er ist der Herzenskenner. Er ist der, der aus steinernen, fleischernen Herzen machen kann. Er muss Buße geben. Erkenntnis, damit blinde Augen sehen und taube Ohren plötzlich hören. Das kann nur er. Und dann so treffend, damit sie wieder nüchtern werden. Man kann wie besoffen sein. Die Sinne schwinden, wenn wir uns in Sünden begeben. Und wir können nicht mehr klar denken. Und es muss erst ein Nüchternheitszustand wieder eintreten. Klares Denken, damit wir sehen, auf welchem Weg wir überhaupt sind. Und wie wir in die Irre laufen. Im Umgang mit Gott und auch zu unserem Nächsten. Und es ist Gott allein, der dies wirken kann. Da, wo wir ihn wirken lassen, bei uns zuerst. Und wir erkennen, dass wir auf ihn angewiesen sind, wo wir eine richtige Sicht von uns haben, denn Paulus beschreibt sich als Knecht Gottes. Eigentlich steht dort ein Wort, das Sklave heißt. Er ist erkauft von seinem Herrn. Und er sieht sich als ein Knecht wiederum, der einen Herrn über sich hat, den er liebt und dem er nacheifern will. Und zwar nacheifern im Sinne von Heiligung. Fliehen von Dingen ist ein sich absondern. Sich absondern ist nichts anderes als Heiligung. Und zuallererst, wenn unsere Beziehungen in Ordnung sein sollen, beginnt es bei uns. Wir sollen fliehen vor jugendlichen Begierden. Nun, alle, die ihr über 30 seid, denkt nicht, dass ihr euch jetzt zurücklehnen könnt und denkt, huhu, bin ich froh, habe ich das hinter mir. Es heißt nicht Begierden, die nur in der Jugend auftauchen. Jugendliche Begierden können bis ins hohe Alter unser Herz beschlagnahmen und in die Irre führen. Und jugendliche Begierden sind nicht nur Sex. Es sind viel mehr Dinge, die das Gegenteil dessen sind, wozu wir fliehen sollen. Anstatt gerecht ist man oft selbstgerecht. Anstatt sich im Glauben an den Herrn zu wenden, hat man ein ungebändigtes Selbstvertrauen, was sich dadurch äußert, dass das Wort Gottes relativ kurz kommt und das Gebet noch kürzer und wir einer maßlosen Selbstüberschätzung erliegen. Und das ist nicht nur ein Problem der Jugend. Das kann uns im Alter genauso treffen. Anstatt Liebe sind wir lieblos und rechthaberisch. Anstatt dass wir Frieden suchen, immer bereit, uns auf ein Streitgespräch einzulassen. Und anstatt dass wir die Reinheit unseres Herzens als ein hohes Gut betrachten, gehen wir ziemlich sorglos damit um. In jedem Bereich des Lebens. Das sind jugendliche Begierden. Und man muss lernen, diesen Lüsten Paroli zu bieten durch das Wort Gottes und den Geist Gottes. Und vor allem diese Streitereien, dieses Recht haben wollen, dieses alles besser wissen, um jeden Preis als Sieger aus einer Debatte hervorzugehen, ist völlig falsch. Denn es geht nicht darum, zu gewinnen. Wisst ihr, worum es geht? Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Es geht nicht darum, dass ich gewinne. Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Dass wir einander gewinnen können für die Sache Gottes. Für ein Leben in Heiligung. Für ein Leben in Gerechtigkeit. Das ist nämlich das, was rein soll. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, reines Herz. Milde sein gegen alle, Lehrfähigkeit, mit dem Wort Gottes zurechtweisen können, nicht nur mit Meinungen und Vorlieben, duldsam, in Sanftmut. Es beginnt also bei mir. Und wisst ihr, ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn wir mit jemandem im Argen liegen, in welche Richtung gehen unsere Gedanken mehrheitlich? Suchen wir das Problem bei uns? Oder sehen wir 100 Dinge, die der andere falsch macht und er soll sich doch endlich mal ändern? Merkt ihr, das ist das Paradebeispiel, wenn wir mit diesen Dingen umgehen wollen. Ich muss mich erst mal selber prüfen. Ist mein Verhalten in Ordnung? Denn für mein Verhalten bin ich verantwortlich. Für das des anderen nicht. Und ich kann es auch nicht beeinflussen. Ich kann nichts machen. Er ist dafür verantwortlich, ich aber sehr wohl für das Meinige. Und persönliche Heiligung ist die Grundvoraussetzung für Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Und selbst wenn wir das tun, wenn wir uns im Lichte Gottes prüfen und daraus hervorgehend den richtigen Umgang suchen mit unserem Nächsten, dürfen wir eins nie vergessen. Und das ist das, was in den Versen 25 und 26 steht. Und das ist so wichtig. Das bewahrt uns vor Frustration, Entmutigung, Ermattung und Aufgeben. Frucht kommt von wem? Von Gott. Er ist der Geber aller guten Dinge. Er ist es, der Buße wirkt in meinem Leben und im Leben des Nächsten. Er ist es, der Erkenntnis der Wahrheit gibt, bei mir und bei den anderen. Und er ist es, der uns nüchtern und besonnen machen kann, damit wir wieder klar sehen. Und meine Rolle, wenn es um Beziehungen geht, kann man auf den Nenner zusammenfassen. Ich säe und gieße. Ich säe gesunde Lehre, den Samen des Worten Gottes und begieße ihn mit Sanftmut. Wir säen das Wort Gottes und begießen es mit Sanftmut im Umgang miteinander. In der Hoffnung, dass Gott dann Frucht schenkt. Dass er Umkehr schenkt. Ihr kennt das. Es gibt sicher liebe Leute in eurem Leben. Wie toll wäre es, wenn es diesen geistlichen Hammer gäbe, wo man das Zeugs reinhämmern könnte. Ich würde ihn zuallererst bei mir selbst anwenden. Aber es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Und so sollen wir tun, was uns aufgetragen ist, im Vertrauen, dass der Herr zu seiner Zeit wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Und flehen, dass er Buße schenkt, dass er Erkenntnis schenkt, dass Nüchternheit einzieht. Und gleichzeitig nicht vergessen, darum zu flehen, dass unsere Herzen bußfertig bleiben, in Erkenntnis wachsen. Und wir nüchtern und besonnen sind und uns nicht davontragen lassen von Emotionen oder irgendwelchen Dingen, die sehr schnell in diese Geschichte hineinwirken können und es auch hartnäckigst immer wieder versuchen. Wir könnten gut und gerne noch eine Predigt für das verwenden, aber wir machen hier einen Punkt. Ich denke, ihr habt die Eckpunkte, aber wirklich, 2. Timotheus 2, 22 bis 26. ist das Paradebeispiel. Und nur noch mal kurz. Selbstprüfung. Die Bibel bringt ein gutes Bild dafür. Die Person mit dem Balken im Auge, die Splitter rausziehen will. Das ist absurd. Aber so sind wir, wenn wir anderen helfen wollen oder sie zurechtweisen wollen, ohne dass wir bei uns aufgeräumt haben. Sprich, es beginnt bei uns und dann unabhängig, wie die anderen sind, wie sie sich benehmen. Es ist das Gebot Christi. Und seinem Vorbild folgend wollen wir uns darin üben und Gott um Gnade anflehen, dass wir gerade auch den Widersachern in Sanftmut begegnen können. Und dann vor Gott flehen, dass er Buße schenkt, Erkenntnis der Wahrheit einzieht, Leute wieder nüchtern werden und klar sehen und der Buße würdige Frucht gedeihen darf, wodurch wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Es ist mir ein großes Anliegen für euch, für mich, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer wir uns oft tun in diesen Bereichen. Dass dieses Wort wirklich zu unseren Herzen spricht und Versöhnung, da wo sie notwendig ist, einziehen darf. Amen. Vater im Himmel, du bist gekommen und hast uns versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Herr, und wir sind froh und dankbar und bitten, dass wir mit dieser Verantwortung, mit diesem überaus gewichtigen Dienst sorgfältig umgehen, damit du geehrt wirst in allem, Herr. Amen.